Ich möchte kurz den Kontext setzen für den Predigttext von heute. Der Apostel Paulus, der eine wunderbare Beziehung zu der Gemeinde in Philippi hatte und selbst in Gefangenschaft war in Rom, er ermutigt sie, er sprüht Freude aus und möchte auch, dass die Gemeinde sich freut. Er möchte ihnen einfach zeigen, dass Jesus die Quelle der Freude und Kraft ist. Und da Paulus nicht ganz sicher ist, dass er bald aus der Haft entlassen wird, aus diesem Hausarrest entlassen wird, sagt er: Liebe Philippa, wenn ich auch nicht komme, handelt wenigstens würdig des Evangeliums. Wandelt würdig des Evangeliums. Das ist eigentlich der Abschnitt, in dem wir uns gerade befinden, von Kapitel 1, Vers 27, wo er auffordert, dass die Philipper dem Evangelium würdig wandeln. Und er sagt: Im Angesicht der euch entgegengebrachten Feindseligkeiten seid feststehend und kämpft einmütig miteinander für den Glauben des Evangeliums. Ihr Lieben, wenn wir im Kampf sind, eine Armee, die nicht vereint ist und die gegeneinander kämpfen, die sind unbrauchbar. Sie sollten vereint, wir sollen vereint kämpfen gegenüber den Angriffen und gegenüber den Feindseligkeiten sollen wir feststehen, für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Und dann in Kapitel 2 sagt er: Macht meine Freude völlig. Und zwar darin, dass ihr eines Sinnes seid. Und ihr seht, wie sehr es dem Apostel Paulus daran liegt, dass die Gemeinde eins ist. Das Thema ist Einigkeit in der Gemeinde, die nicht gestört werden sollte. Seid eines Sinnes. Habt dafür die gleiche Liebe, betont er dort in Vers 2, in Kapitel 2. Denkt gleich, tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz. Lasst euch nicht davon antreiben, sondern seid wie gesinnt, seid demütig gesinnt. Achtet den anderen höher als euch selbst. Kapitel 2, Vers 3. Schaut auf die Dinge und die Angelegenheiten der anderen. Vers 4. Das alles, ihr Lieben, tat Jesus. Er tat genau das. Das ist die Gesinnung des Christus, die uns in dem folgenden Abschnitt dann ab Vers 5 ganz besonders bis Vers 8 vor Augen gemalt wird. Folgt seinem Vorbild, sagt Paulus. Wenn ihr eins sein wollt, wenn ihr würdig wandeln wollt, dann macht es genau so, wie Jesus gesinnt war. Jesus ist die Blaupause für euer individuelles und kollektives Denken und Handeln, wie Christus gesinnt war. Das beschreiben uns jetzt die Verse 6 bis 8 in seiner sogenannten, ihr kennt das, Selbsterniedrigung, seiner Selbstentäußerung. Und ab Vers 9 zeigt Paulus jetzt den Philippern auf, was die Folge dieser Selbsterniedrigung für Christus ist. Das ist interessant, es wechselt hier von dem handelnden Christus zu dem Vater. Das werden wir uns genau ansehen. Und das Erste, was passiert, ist, dass wir den Text lesen. So, genau. Ich wollte nicht ohne Textlesung einsteigen. Lasst uns nochmal aufschlagen, Kapitel 2, und ich lese ab Vers 1, und der Predigttext ist dann die Verse 9 bis 11. Und ihr wisst, da heißt es, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es nun Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt der Predigtvers, Text ab Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und die Zungen und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters. Lasst uns den Herrn um seine Hilfe bitten, wenn wir sein Wort auslegen. Herr, ich bitte dich, sprich durch dein Wort zu uns. Mach du uns deutlich, was für uns wichtig ist, dich mehr und mehr zu erkennen, wie wir schon gesungen haben, wir wollen dich ansehen, auf dich sehen. Und wenn wir auf dich sehen und erkennen, wer du bist, dann führt uns das zur Anbetung. Dann führt uns das in den Gehorsam. Herr, möge das auch durch diese Predigt so zutreffen, dass du unser Herzen anrührst und wir begeistert sind von dem, wer du bist. Wir lieben dich und bitten dich um deinen Segen. Amen. Nun, als erstes wollen wir uns die, nicht als erstes, wir wollen uns das Thema der Erhöhung des Christus ansehen, aber als erstes wollen wir uns die Begründung ansehen. Die Folge dieser Selbsterniedrigung wird im Wesentlichen in seiner Erhöhung beschrieben und nicht zuletzt auch durch deren Zweck aufzuzeigen. Also das erste ist die Folge und sie wird begründet. Nun, das ist unser Text, sowie gleichzeitig Textthema und Predigtthema. Nun, jemanden zu erhöhen, um es gleich darzustellen, kann auf physische Art und Weise geschehen, aber auch auf eine andere Art und Weise, nämlich indem wir jemanden Würde, Macht und Ehre erweisen, indem wir einer Person Macht und Ehre vergrößern, diese Macht vergrößern. Bevor Paulus sich also mit der Besonderheit, und das sehen wir auch in dem Text, dem Wesen dieser Erhöhung und der Bedeutsamkeit, dem Zweck dieser Erhöhung beschäftigt und wir damit erfahren, was sie wirklich ausmacht, gibt er uns einen Hinweis auf die Begründung. Den Grund für die Erhöhung, den Grund, warum es diese Erhöhung des Christus überhaupt gibt. Und das ist der erste Punkt, die Begründung seiner Erhöhung, Vers 9a. A heißt immer, das ist der Anfang des Verses, okay? Da heißt es, darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht. Das ist der erste Teil von Vers 9. Nun, die Frage danach, warum die Erhöhung stattgefunden hat, beschäftigte bereits viele Bibelausleger vor uns. Hat sich Jesus die Erhöhung durch den Vater verdient? Könnte man im Fall Jesu den Lohn von Lohn sprechen, den der Sohn Gottes von seinem Vater erhielt? Nun, der Grund liegt nicht in den nachfolgenden, sondern in den vorhergehenden Versen, in den Versen 6 bis 8. Und diese Verse haben wir beim letzten Mal betrachtet. Und da beobachteten wir die Demutsgesinnung Christi in seiner Entäußerung. Wir beobachteten die Demutsgesinnung in seinem Dienst und in seinem Gehorsam. Mit anderen Worten, wir haben die Demut in seiner Selbsterniedrigung, die zur Erlösung erforderlich war, uns angesehen. Tatsache ist jetzt, wir haben in Vers 9 einen entscheidenden Wendepunkt. Bitte schaut immer in die Schrift. An dieser Stelle kommt nicht nur der Hinweis für den Grund der Erhöhung, sondern hier wechselt der Hauptdarsteller in den Ereignissen um die Menschwerdung und Erlösung. Während sich Paulus in den Versen 5 bis 8 auf die Selbsterniedrigung des Christus, die Menschwerdung und den Gehorsam des Sohnes Gottes und damit auch auf die Erlösung konzentriert, sehen wir in den Versen 9 bis 11 Gott. Gott, den Vater als den Handelnden. Der Sohn ist jetzt ab Vers 9 das Objekt, der Gegenstand göttlichen Handelns des Vaters. Vers 9 beginnt mit dem Wort darum und ergänzt durch ein kleines Bindewort, kai, ganz üblich im Griechischen, was hier übersetzt wird mit auch, darum und auch. Und die Verbindung dieser beiden Worte in diesem ersten Satz, in dieser ersten Satzhälfte, zeigt, dass die Schlussfolgerung der Erhöhung als selbstverständlich angesehen werden muss. Das darum blickt zurück auf das Vorhergesagte. Wenn wir darum sagen, fragen wir immer, warum? Und das Warum klärt sich in den Vorhergesagten. Wir folgern daraus, dass die Erhöhung des Christus durch den Vater aufgrund dessen geschah, was Jesus dachte, aufgrund seiner Gesinnung und aufgrund dessen, was er tat. Ganz genau, wie es uns beschrieben worden ist in den vorhergehenden Versen. Jetzt war sein Vater dran zu handeln. Es ist jetzt sein Handeln, seine Reaktion auf die demütig gelebte Gesinnung seines Sohnes. Was tat der Vater? Nun, steht er deutlich. Er erhöhte seinen Sohn über die Maßen. Und er verlieh ihm den Namen, der über allen Namen ist. Nochmals, jemand zu erhöhen heißt, die Würde, die Macht und Ehre einer Person zu vergrößern bzw. herzustellen. Nun, als die Selbsterniedrigung Jesu in seinem schändlichen Tod auf dem absoluten Tiefpunkt, auf dem absoluten Nullpunkt war und Jesus bereits zu Grabe getragen wurde, genau an dieser Stelle griff Gott, der Vater, entschlossen ein. Der Kommentator O'Brien sagt dazu, Zitat, zur Rechtfertigung und Anerkennung der Selbsterniedrigung seines Sohnes erhob der Vater ihn auf großartige Weise an den höchsten Platz im Universum. Zitat Ende. Nun, viele Theologen, so wie der englische Theologe Charles Ellicott aus dem 19. Jahrhundert, sagen dazu, Zitat, der Vater belohnte seinen Sohn eindeutig für sein vollkommen gehorsames Leben und seinen Tod. Zitat Ende. Paulus schrieb, Gott hat ihn hoch erhoben. Und der aufmerksame Bibelleser kann in der Schrift feststellen, dass es genau wie es Stufen der Erniedrigung Christi gibt und auch gab, auch Stufen seiner Erhöhung zum Vorschein kommen. Gleich spreche ich noch etwas mehr davon. Spricht also der Vers in Vers 9 von einer Belohnung oder weist auf eine Belohnung hin? Nun, die Ansicht von einer Belohnung ist in gewisser Weise schon gerechtfertigt, wenn man in Christi Handeln die Freiwilligkeit seines Gehorsams betont und den Charakter seines Gehorsams ansieht. Ich meine, dass Jesus nichts tat, um sich selbst zu gefallen. Das sagt Römer 15, Vers 3. Da heißt es, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Lieben, während seines ganzen Erdenlebens handelte Jesus in Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Wir werden das auch in der Bibelstunde sehen, dass das so ist, wenn wir zu Kapitel 4 in Matthäus Evangelium kommen. Und er wirkte nur, was er beim Vater gesehen hatte. In absoluter Abhängigkeit. Aber all das, was er tat, tat er freiwillig. Und deshalb glauben wir, dass eine Erhöhung die natürlich logische Folge seiner Demut war. Denn Christus selbst lehrte, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das lehrt er sehr ausführlich, wenn ihr euch das mal anschaut in Lukas Kapitel 14. Nun, das war auch dass die Erhöhung eine natürliche logische Folge seiner Demut war, das war auch die Ansicht von Johannes Calvin. Meines Erachtens drückt es der Kommentator D. Walter Hansen gut aus, wenn er sagt, dass die Erhöhung nicht als Entschädigung für das Werk Christi, sondern als Beweis für die göttliche Anerkennung zu verstehen ist. Also es ist nicht in einem Sinne ein Lohn, den er empfängt für das, was er getan hat, dass wie wir in einem Arbeitsverhältnis stehen, wir haben gearbeitet und haben etwas empfangen, sondern es ist vielmehr als Entschädigung für das Werk Christi, als Beweis göttlicher Anerkennung anzusehen. Erhöht werden ist passiv und deutet also auf das anerkennende Handeln seines Vaters, des Vaters hin. In gleicher Weise ist die Erhöhung, in gewisser Weise eine Fortsetzung des guten Zeugnisses, das der Vater seinem Sohn schon zu Beginn und auch während seines Dienstes aufstellte. Erinnert euch, alle, die in der Bibelstunde waren, Matthäus, wissen wir, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier stellt er ein Zeugnis aus gegenüber seinem Sohn. Er sagt ihm aber auch, übrigens auch bei der Taufe, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er sagte beides. Wir glauben ja, dass die Worte inspiriert sind und deshalb wissen wir, dass er beides gesagt hat, auch wenn Matthäus nur gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, hat Matthäus das schriftstellerisch einfach nur verwendet. Der Vater selbst lebt uns sozusagen vor in dem, was er tat, in der Erhöhung, was Johannes in seinem ersten Brief an die Nachfolger Jesu Christi schreibt. Der Vater selbst tut es. In 1. Johannes 3, Vers 18 sagt Johannes, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Der Vater tat etwas. Er sagte nicht nur, dies ist mein geliebter Sohn, sondern er erhob ihn zur höchsten Höhe. Nun, wie auch immer wir das Handeln des Vaters ausdrücken wollen, er erhöhte seinen menschgewordenen Sohn. Und da heißt es, Gott hat ihn hoch erhoben. Und ich wiederhole, Gott, der Vater, ist der Handelnde und er handelte offensichtlich aufgrund der freiwilligen Selbstentäußerung seines Sohnes. Jesus machte sich zu nichts. Er machte sich zu jemandem, der ohne Ansehen war. Er wurde arm, um andere reich zu machen. Und jetzt sollte der Vater handeln. Und das tat er auch. Die Begründung seiner Erhöhung liegt also in der Demutshaltung und dem Gehorsam des Sohnes Gottes. Dem Abschluss des Werkes, mit dem der Vater ihn beauftragt hatte. Und er wurde Mensch. Und dabei machte er sich selbst zu nichts. Und für diese Rettungsmaßnahme büßte er freiwillig seinen Ruhm ein. Er machte sich zu nochmal jemanden ohne Reputation, ohne Ansehen. Auf seine Ehre verzichtend nahm er die Gestalt eines Sklaven an. Wie bereits angekündigt, schreibt Jesaja, in Jesaja 53, Vers 2, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Und die Juden werden eines Tages zurückschauen und diese Worte sprechen. Sie sahen den Herrn, aber sein Anblick gefiel ihnen nicht. In Vers 3, in diesem Kapitel 53 in Jesaja heißt es, er war ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Warum? Weil er sich zu so einem Menschen machte, zu einer Person ohne Ansehen. Jesaja 53, 4 sagt, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Derjenige, der ihn zerschlug und derjenige, der, das ist der Vater, ihn, Jesus, zerschlug und leiden ließ, damit er die Strafe seines Volkes tragen würde. Der Vater sollte ihn, Jesus, jetzt aufgrund seines vollendeten Erlösungswerkes erhöhen und zur Ehre bringen. Aber wie sieht die Erhöhung des Gottessohnes aus? Was ist ihre Besonderheit? Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Keine Angst, sie gehen nicht alle so schnell, aber das ist der erste Punkt, ist die Begründung, der also könnt ihr auch schreiben, der Grund am Ende. Ihr habt da so ein paar leere Felder. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt und das ist die Besonderheit seiner Erhöhung, beziehungsweise könnt ihr dahinter schreiben, das Wesen. Der Text sagt uns in der zweiten Hälfte, darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm ein, vielmehr, ich bleibe noch bei der ersten Hälfte, darum hat Gott ihn über alle Maßen erhöht. Nun, die Besonderheit seiner Erhöhung, und sie ist einzigartig, liegt zunächst einmal in ihrem Übermaß. Okay? Gott der Vater hat Christus, Jesus, über die Maßen erhöht. Das wäre der erste Unterpunkt, wenn ihr einen aufschreiben wollt, das Übermaß seiner Erhöhung. Tatsächlich ist diese Ausdrucksweise der Schlachter 2000 und anderer Bibelübersetzungen, wo es über die Maßen erhöht heißt, nur ein einziges griechisches Verb. Es ist ein Verb, das nur hier vorkommt. Und viele Theologen glauben, das muss Paulus wahrscheinlich selbst konstruiert haben, um auszudrücken, was hier geschah. Es bedeutet, da es ein komparatives, ein vergleichendes Verb ist, es bedeutet, dass Gott ihn mehr als zuvor erhöht hat. Wörtlich steht da sogar übererhöht. Das ist eine Wortverbindung und das gibt es oftmals im Neuen Testament, zwei mit einem griechischen Wort hyper, von denen die meisten einfach relative und einige superlative Bedeutung haben. Die meisten Kommentatoren sagen, dass es eine superlative Übersetzung gibt. Und das hört sich dann eben so an. Erhoben in die höchste Höhe. Was gibt es über der höchsten Höhe? Nichts. Ja, das ist genauso, wenn du sagst, das ist am besten. Du kannst nicht mehr steigern. Gut, besser, am besten. Es lässt sich nicht steigern. Hier, dieses Wort ist diese Hypererhöhung. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Erhöhung sprechen? Nun, wir können die Erhöhung nur aus dem Kontext verstehen, aus dem Zusammenhang verstehen, weil Christus sich selbst erniedrigte. Im Kontrast zu der Erniedrigung wird jetzt die Erhöhung verständlich. Die Würde, Macht und Ehre des Sohnes sollte vergrößert werden. Und das konnte nur geschehen, weil der Sohn Gottes sich selbst in die Niedrigkeit begab. Als Mensch hatte er die Würde, Macht und Autorität nie offenkundig zum Ausdruck bringen können, die er aber immer besaß. Das sollte sich durch das Eingreifen des Vaters ändern. Als Bibelausleger sind wir uns deshalb auch einig, dass es nur zwei Stände unseres Herrn Jesus Christus gibt. Den Stand oder die Stellung seiner Erniedrigung und den Stand seiner Erhöhung. Nochmals, ohne seine Selbsterniedrigung gäbe es keine Erhöhung. Und so wie es mehrere Stufen in dieser einen Erniedrigung Christi gibt, so gibt es auch mehrere Stufen in seiner einen Erhöhung. Lass mich das erklären, was das bedeutet. Stufen der Erniedrigung und Stufen der Erhöhung. Die Stufen der Erhöhung sind als erstes seine Auferstehung. Am tiefsten Punkt war er angekommen, als er im Grab lag. Ja, als er starb, das war eine dunkle Stunde. Jesus sagt, es ist vollbracht und es wird dunkel. Und ja, die römischen Soldaten und die umherstehenden Leute spotteten. Aber jetzt kommt der Prozess, diese Stufen der Erhöhung. Seine Auferstehung, 40 Tage später seine Himmelfahrt und dann seine Inthronisierung, sein Setzen zur Rechten des Thrones Gottes, der Majestät Gottes. Und das geschah, wie wir wissen, nach Aufforderung des Vaters, wie wir auch in Psalm 110 lesen. Der Vater spricht zu ihm, setze dich zu meiner Rechten. Und dann ist da noch der vierte Schritt, seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Wenn wir also an die Erhöhung Christi denken, dann bewahrheitet sich der folgende Grundsatz. Und das sagen einige Leute, eine scheinbar kurzfristige Unwirksamkeit oder vermeintlicher Misserfolg sollte uns nicht dazu veranlassen, die Echtheit einer Autorität anzuzweifeln. Und als man Jesus gesehen hat, hat man ihn verspottet. Warum? Weil er seine ganze Macht nicht zum Ausdruck gebracht hat. Seine Gottheit kam nicht zum Ausdruck, weil sie hinter dem Schleier der Menschheit, seiner wahren Menschheit, verdeckt wurde. Jesus hatte in seiner Erniedrigung auf Erden relativ wenig Anhänger. Er wurde von den Autoritäten seiner Zeit nicht einmal geachtet. Nein, er wurde sogar durch ihre Hände getötet. Aber die Heilsgeschichte nahm ihren Lauf. Und vor seinem Tod bat der Herr Jesus in Johannes 17, ihr kennt dieses hohe priesterliche Gebet, und dort in den Versen 4 und 5 bat er seinen Vater Folgendes. Er sagt dort und betete, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Liebender Vater, er hörte nur wenige Tage danach dieses Gebet seines Sohnes und hat ihn in einem außerordentlichen Maße erhöht und ihm in seinem erhöhten Stand ermöglicht, im Himmel als Vertreter und Fürsprecher seiner Kinder zu dienen. Aber Paulus beschreibt die Erhöhung Christi in diesem Text nicht als eine Abfolge von Stufen. Ihr seht das nicht, oder? Das wissen wir nur, weil wir die Schrift lesen. Vielmehr spricht er davon, dass Gott Christus in einem einzigen, in einem dramatischen Akt aus der Tiefe in die Höhe überhöht hat. Die Auferstehung, Himmelfahrt und Inthronisierung werden dabei als ein einzigartiges, großes, historisches Ereignis betrachtet. Und selbst die noch ausstehende Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit ist in diesen Versen impliziert. Jesus ist vom Vater in die höchsten Höhen erhoben worden. Nochmals, er ist wörtlich übererhöht worden. An einer anderen Stelle im Epheserbrief schreibt Paulus, wie das in der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke geschah. Und zwar in Epheser 1, 20 bis 23 schreibt Paulus, diese Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er, das ist Gott der Vater, wirksam werden lassen in dem Christus. Und hier sehen wir die erste Stufe, als er ihn aus den Toten auferweckte und dann und ihn zur Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch. Und hier sehen wir die Übererhöhung, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt. Und impliziert ist jede Macht und jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Jesus Christus wurde über den Kaiser erhöht und er ist erhöht über den Präsidenten unseres Landes oder dieser Welt, dieser amerikanischen Welt. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über seine Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Nun, er wurde erhoben zur höchsten Würde, in den höchsten denkbaren Stand. Ihr Lieben, das ist so eine wunderbare Wahrheit, sich dieser Wahrheit bewusst zu werden. In einer Welt, der Menschen Furcht haben vor einem ausstehenden oder möglicherweise bevorstehenden Krieg, vielleicht vor einer atomaren Bedrohung, vor einer Weltwirtschaftskrise, dass unser Geld nichts mehr wert ist. Was auch immer du fürchtest, Christus ist erhoben über alles. Er herrscht auf dem Thron Gottes. Und der Prophet Daniel berichtet in Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14 Folgendes. Da sagt er, ich sah in den Nachtgesichten, die dieser Daniel hatte, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Von wem spricht das wohl? Von unserem Herrn Jesus. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und da heißt es, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, das haben wir schon gesungen. Falls euch das nicht aufgefallen ist. Und er herrscht für immer. Wie oft haben wir das gesungen? Ich glaube 6 Mal, war das nicht so? Eine Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Oh, ihr Lieben, das ist eine äußerst beeindruckende und anschauliche Weise, seine Erhöhung zu verstehen. Jesus, der bei seinem ersten Kommen kaum Beachtung fand, wird über alles im Universum erhöht. Nochmals, über jegliche Kaiser seiner Zeit und auch Herrscher unserer Zeit. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt dazu, dass wir zwar noch nicht die vollständige Unterwerfung der Dinge sehen, aber, sagt er, Hebräer 2, Vers 9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und auch Jesaja kündigte Jahwe, der Vater, er kündigte die Erhöhung seines Knechtes an. Da heißt es in Jesaja 52, Vers 13, siehe, mein Knecht, das ist, glaube ich, auch der Lernvers für diese Woche, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, sagt Jesaja 700 Jahre bevor Christus kommt. Und er wird sehr erhaben sein. Und im nächsten, noch bekannteren Kapitel 53, das ich auch schon angesprochen hatte, sagt er in den Versen 10 bis 12, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, und das spricht von der Erniedrigung, die Mühsal, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben, das spricht von seiner Erhöhung. Das ist wirklich eine Umschreibung seiner Erhöhung. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Und dort in Vers 12, in Kapitel 53 heißt es, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ihr Lieben, das beschreibt genau unseren Sachverhalt im Philipperbrief. Das ist seine Erhöhung. Das ist das, was er erreicht. Es ist, wie jemand einmal sehr gut ausdrückte, Zitat, unendliche Herablassung verdient gewiss die höchste Ehre. Zitat Ende. Indem Gott der Vater Jesus Christus erhöht hat, hat er ihn auch gerechtfertigt, ihn bestätigt. Und das ist der erste Punkt der Besonderheit der Erhöhung, das Übermaß seiner Erhöhung. Das Übermaß. Und über dieses Überhöhen kommt auch in dem Namen zum Ausdruck, der dem Sohn verliehen worden ist. Das ist der zweite Punkt, das zweite Unterpunkt, der Name in seiner Erhöhung. Nun, Jesus war wirklich bereit und geduldig, bis nach seinem Tod zu warten, bis sein Name von allen Anklagen und allen Anschuldigungen, die seine Feinde gegen ihn brachten und erhoben hatten, befreit zu werden. Er wartete. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt das erste Mal in seinem wahren Menschsein erhöht wurde. Okay? Der Sohn Gottes, er war in der ewigen Erhöhung. Aber hier, er wurde Mensch. Und jetzt wird er als wahrer Mensch erhöht, als Gott-Mensch. Deshalb konnte Jesus nach der Auferstehung schon zu den Jüngern sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dass Paulus in diesem Abschnitt die menschliche Natur Christi betont, das zeigt sich natürlich auch aus dem Kontext, aber er benutzt ganz bewusst den Namen Jesus in Vers 10. Sehr deutlich. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen. Und Paulus benutzt also ganz bewusst seinen irdischen, menschlichen Namen. Wann hat er ihn bekommen? Nach seiner Geburt. Jesus ist nicht sein Name in der vergangenen Ewigkeit oder im Alten Testament. Abraham Meister schreibt in seinem monumentalen Nachschlagewerk Namen des Ewigen. Er sagt, Zitat, im Allgemeinen wird im Neuen Testament der Name Jesus gebraucht, wo die Erzählung vorherrschend ist und gewünscht, die Menschheit des Herrn zu betonen. Zitat Ende. Und genau das geschieht. In dem ganzen letzten Absatz, den wir betrachtet haben, Gott, die zweite Person der Gottheit, wurde Mensch. Manchmal sagen wir, Gott wurde Mensch. Das ist nicht ganz präzise. Nicht der Vater und auch nicht Gott, der Heilige Geist, sondern nur Christus, die zweite Person der Dreieinheit, wurde Mensch. Nicht Gott wurde Mensch, sondern Gott, der Sohn, wurde Mensch. Und jetzt lesen wir aber etwas, worüber wir sehr vorsichtig nachdenken müssen. Und zwar heißt es dort in Vers 9, Gott hat Jesus über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen. Nun, das griechische Verb verliehen macht deutlich und betont, dass von einer göttlichen und gnädigen Vergabe die Rede ist. In diesem Verliehen steckt nämlich das Wort Gnade drin. Die Gabe, die Gott, der Vater, seinem Sohn Jesus in seiner Erhöhung gnädig verliehen hat, ist der Name, der über allen Namen ist. Die Schlachter übersetzt in Vers 9, und ihm einen Namen. Ist euch das aufgefallen? Einen unbestimmten Artikel. Nun, einige der Handschriften, der alten Handschriften haben das, aber die besseren Handschriften, so glaube ich, haben den Artikel davor. Sie haben ihm den Namen gegeben. Vor dem Namen steht im besten griechischen Handschriften ein griechischer Artikel. Und wir tun deshalb wohl daran, hier auch der revidierten Elberfelder zu folgen, die sagt, und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Und vielleicht denkst du so wie ich, der schon von Kindheit an gesungen hat, Jesus, höchster Name, treuer Erlöser, siegreicher Herr, Emmanuel, Gott mit uns, herrlicher Heiler und lebendiges Wort und so weiter. Vielleicht denkst du sofort daran. Aber ganz so einfach ist es hier nicht an dieser Stelle. Theologen sind sich nicht einig darüber, was mit den Namen an dieser Stelle gemeint ist. Und diese Unsicherheit wird schon ganz zu Beginn der Kirchengeschichte deutlich. Theodoretus, Theologe aus dem 5. Jahrhundert und Augustinus, 4. und 5. Jahrhundert, Pelagius, den wir auch sonst gar nicht wissen wollen, was er glaubt, aber Pelagius, 5. Jahrhundert, 4. 5. Jahrhundert, sie sagten, der Name bedeutet hier Sohn. Das ist Sohn. Er hat ihnen den Namen Sohn gegeben. Na gut, Nazianzus im 4. Jahrhundert und Kyrill von Alexandria, auch 4. und 5. Jahrhundert, schlugen den Namen Gott vor. Aha, er hat ihnen den Namen Gott gegeben, der über alle Namen ist. Naja. Einige andere Ausleger sagen, dass Paulus mit dem Begriff Name einfach nur Amt, Rang und Würde meinte. Mit anderen Worten, Gott hat Jesus den Rang und die Würde gegeben, die über allen anderen steht. Und demgemäß verwendete Paulus jetzt in diesem Fall den Begriff Name in einer ganz ähnlichen Weise, wie das im Alten Testament mit dem sogenannten Wort Hashem. Die Juden benutzen immer den Namen Hashem, um auf Gott hinzuweisen. Der Name. Die sagen, ja, das ist wahrscheinlich der Sinn dahinter. Die Juden sagen das, um die Gegenwart und die Gott das als majestätische Wesen zu beschreiben. Insbesondere, wenn er zum Gegenstand der Verehrung des Lobes wird. Die sagen, den Namen, Hashem preisen, den Namen segnen, den Namen anrufen, den Namen Gottes fürchten. Und das sind sehr häufige Ausdrücke im Alten Testament. Und da wird einfach nur Name gesagt. Nun, ich will es euch ein bisschen verkürzen. Es gibt auch solche, und zu denen zählen wir uns auch, die davon ausgehen, dass Paulus mit dem Begriff der Name die Betitelung Herr gemeint hat. Nun, ich musste auch darum kämpfen, um das zu erkennen und das wirklich genau untersuchen. Ich habe gedacht, da steht doch Jesus. Ist nicht Jesus der Name? Nein, es ist Herr. Und zu Recht können wir da, ich sage einmal nur, dass der Name hier der Titel Kyrios ist. Das heißt Herr. Und ihr denkt vielleicht, das ist ja gar kein Name. Doch, das wird in der Schrift als Name bezeichnet. Eine Betitelung, eine Titulatur ist ein Name. Und in der Geschichte der Kaiser kennen wir Sebastos, den Namen Sebastos und Kaiser auf Griechisch. Aber später wird der Name Kyros für den Kaiser angewendet. Es gibt genügend Inschriften und auch historische Belege dafür, dass der Kaiser, der römische Kaiser, Kyros ist. Und das macht es natürlich noch interessanter, wenn wir diesen Kontext betrachten, in dem es geschrieben wird, in dieser Stadt Philippi. Jesus sagt zu den Römern in Kapitel 14 und Vers 9, denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Darum geht es. Und zu Recht können wir mit der Ansicht, dass der Name Herr sei, darauf hinweisen, dass Kyrios in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, den Bundesnamen Jahwe durchweg mit Kyrios übersetzt. Und auch überall im Neuen Testament wird Herr Kyrios genannt. Es gibt natürlich auch Adonai, der Name Herr, wenn ihr im Neuen Testament die deutschen Übersetzungen lest, hat eine weite, sehr weite Bandbreite von Möglichkeiten. Herr einfach nur als Anerkennung eines bestimmten Meisters oder Herrn, der für dich sorgt vielleicht. Aber Herr hier als der souveräne Gott. Und dieser Name, Jahwe, wir haben in der Schriftlesung ein bisschen davon gehört, es gibt nur diesen einen. Und dieser Jahwe gehört Gott und er gehört niemanden anders. In Jesaja 42, Vers 8 heißt es, ich bin Jahwe, das ist mein Name, sagt er. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Und ihr Lieben, das hat Jahwe bisher auch überhaupt nicht getan. Er gab seine Ehre keinem anderen, sondern mit der Erhöhung durch die Würdigung des Namens nur seinem eigenen Sohn. Gott gab also Jesus den Namen Herr, was auf seine Souveränität und seine Souveränität hinweist, seine Autorität hinweist. Lasst uns bei Namen nicht nur an einen Rufnamen denken. Ihr wisst, Rufnamen wurden in antiker Zeit manchmal geändert. Jesus macht das mit Simon Petrus. Er sagt, du sollst Petrus heißen. Ja, man ändert es, um das dem Charakter auch anzupassen. Hier nimmt er keine Veränderung vor, sondern eine Ergänzung. Gott, der Vater, gibt ihnen diesen Namen, den er selbst trägt. Und du sagst, ja, das war er doch schon immer, auch im Alten Testament. Ja, das war er immer. Jesus war immer, nicht Jesus, Christus, der Sohn Gottes, war immer Jahwe. Wenn immer ihr Herr im Alten Testament seht, mit Großbuchstaben, dann steht da der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das steht für unseren Gott, unseren Dreiein-Gott. Aber jetzt ist der Mensch Jesus, der Jesus heißt, er ist Jahwe, er ist Herr. Und das ist erstaunlich. Wir haben Hinweise im Alten Testament dafür, dass in der Tat Jesus Jahwe ist. In Sacharja 14 sehen wir, wie Jesus auf den Ölberg kommt und seine Füße stehen auf dem Ölberg. Nun, ich habe euch erklärt, Gott hat keine Füße. Gott ist Geist. Wenn er Füße hat und wenn er Hände hat, dann ist es aufgrund eines Anthropomorphismus, weil ihm menschliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Aber hier ist es in Jesaja 14 tatsächlich unser Herr Jesus Christus, der mit seinen Füßen auf dem Ölberg stehen wird. Nun, mit dem Namen hat es so einiges auf sich. Ich weiß, ich kann euch das nicht heute alles beibringen, aber wir sagen auch heute, dass jemand sich einen Namen gemacht hat. Und was meinen wir damit? Er hat sich einen guten Ruf verschaffen. Sein Ansehen ist gestiegen, er hat sich einen guten Namen gemacht. Wenn du treu bist in deiner Firma, dann wird der Chef auf einmal Vertrauen haben, dass du bestimmte Aufgaben übernehmen kannst. Du hast dir einen guten Namen gemacht. Mit der Betitelung Herr, beziehungsweise Jahwe, erhebt der Vater seinen Sohn genau in dem Punkt, in dem er Sohn sich entäußert hatte. Er hatte sich entäußert und wurde Mensch. Wir erinnern uns, er machte sich zu jemandem ohne Ansehen, ohne Reputation. Der Vater stellt sein Ansehen wieder her. Er erhebt ihn, er überhöht ihn. Und er sagt, Jesus ist mein. Wir sind eins. Und das macht er auf dem Wege mit seinem eigenen Namen. Jesus ist Jahwe. Ihr Lieben, das ist so revolutionär. Wenn du das heute sagst, vor allen Dingen zu den Juden, der Jude kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass Gott Mensch wird, geschweige denn, dass er Gott ist. Jesus ist Jahwe. Und in Vers 11, Philipper 2, Vers 11 heißt es, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er Kyrios ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nun, wir müssen zugeben, dass andere Gelehrte auch ein paar gute Argumente haben, indem sie sagen, Paulus denkt hier an den Namen Jesus, dass er den Namen Jesus selbst meinte, dass er ihm den Namen gegeben hat. Aber wenn wir einmal nachdenken, dieser Name wurde ihm wann gegeben? Er wurde ihm zu Beginn seines Lebens gegeben auf der Erde, als er Mensch wurde. Da wurde er Jesus genannt. Mit anderen Worten, Sie sehen den unmittelbaren Kontext, und das könnte man hier denken, denn Jesus ist der menschliche Name, der dem Sohn Gottes bei seiner Geburt gegeben wurde. Aber der Name Jesus demjenigen gehörte, der die größte Selbstentäußerung vollbrachte, wurde er, sagen sie, auch zum höchsten Namen. Und versteht mir nicht falsch, ich liebe den Namen Jesus. Aber Abraham Meister sagt, Zitat, zu der Zeit war Jesus ein allgemeiner Name im Judentum. Doch hat er seine hohe Bedeutung. In dieser Benennung liegt die große Aufgabe der Erlösung oder Befreiung ausgedrückt, die Gott durch seinen Sohn erfüllte. In Jesus war die wahre und tiefe Bedeutung seines Namens erfüllt. Gott hat sein Volk in der Person seines Sohnes besucht, sie zu retten. Und der Name Jesu erklärt seine Erlösung für sündige Menschen. Er enthält mithin den Kern des Evangeliums. Weiter schreibt Meister, die Juden, sie nahmen Abstand von dem Gebrauch dieses Namens für ihre Söhne wegen seiner Verbindung mit den Gekreuzigten. Die Gläubigen aber bevorzugten es, dieses zu tun, nämlich ihre Kinder Jesus zu nennen. Und bis heute, und ich weiß, alle, die ihr aus dem katholischen Bereich kommt, ihr vielleicht habt ihr einen Freund, der Jesus heißt. Mir fällt es oft auf bei Fußballspielern. Hey, da läuft Jesus auf dem Feld. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist nicht ein Name, der sich total abhebt. Nun, der Vater bestimmte, dass der menschliche Name Jesus durch die Betitelung Kyros gepriesen werden sollte. Selbst in dem Namen des Herrn Jesus soll sich jetzt jedes Knie beugen. Schaut mal, und was? Und die Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Da steht es in Vers 11, und zwar zur Ehre Gottes des Vaters. Nun, das ist eine in der Tat überwältigende Wahrheit, die wir mal vielleicht nochmal aufarbeiten müssen. Aber zu sagen, Jesus ist Jahwe, ist nicht verkehrt. Er ist Kyrios, er ist Herr, weil er der Souveräne ist, der erhoben worden ist als Mensch. Wir kennen die Äußerung von Paulus, dass wir einen Mittler haben, der Mensch, Jesus Christus. Es ist der Mensch. Und dort ist er zum ersten Mal als solcher erhoben. In der Herrlichkeit des Vaters hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Übrigens, hohe Priester haben sich niemals gesetzt. Aber hier ist das Werk abgeschlossen und er hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Nun, wir haben uns die Begründung der Erhöhung angesehen und den Grund und die Besonderheit, gewissermaßen das Wesen seiner Erhöhung. Und wir wollen jetzt noch kurz uns die Bedeutsamkeit oder ihr könnt auch schreiben, die Bewandtnis der Erhöhung, seiner Erhöhung ansehen. Und könnt auch hinterschreiben, das ist der Zweck der Erhöhung. Die Bedeutsamkeit oder die Bewandtnis mit DT, ja, oder den Zweck seiner Erhöhung. Nun, der Zweck ist die Unterwerfung aller Menschen. Schaut mal in den Text. Damit, das ist so einladend für den Ausleger, da fängt das Wort, dieser Satz mit einem damit an. Das zeigt immer einen Zweck an. Wofür? Damit in dem Namen Jesu Christi sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Nun, von anderen Stellen wissen wir, dass sich das ganze Universum, alle Kreaturen, jedes Fürstentum, jede Gewalt sich ihm unterordnen sollen. Hier wird die menschliche Seite betont. Ob du im Himmel bist oder ob du noch auf der Erde lebst oder ob du bereits unter der Erde bist, das heißt im Hades. Dies bezieht sich nämlich nicht nur auf gläubige Menschen. Jedes Knie wird sich beugen müssen. Und die wunderbare Nachricht ist, wir als Kinder Gottes tun es freiwillig. Aber schau mal auf deine Knie. Schau mal auf dein Knie, fass dein Knie an. Dieses Knie wird sich vor Gott beugen, ob du es willst oder nicht. Gott hat es gesagt. Nun, einige werden gezwungen dazu, weil sie den Moment verpasst haben, Gott hier die Ehre zu erweisen. nun dieses damit. Es soll zeigen, dass jetzt die Bedeutsamkeit der Erhöhung hervorgehoben werden soll. Die in der Erhöhung dargebotene Ehrbildung soll auf die ganze Menschheit wirken. Und das ist der erste Aspekt der Bedeutsamkeit dieses Zwecks. Und in der Klausel, dass jedes Knie sich beugen soll, spielt Paulus eindeutig auf Jesaja 45 an. Haben wir heute gelesen in der Schriftlesung. Habt ihr das gehört? Sehr gut. Dort sagt Jahwe, dass eines Tages nicht nur die Getreuen, sondern alle Menschen ihm Verehrung entgegenbringen werden. Und das sagt Jahwe. Oh, Jesus ist Jahwe. Nochmals, da wo ihr im Alten Testament Jahwe lest, da ist der dreieine Gott. Und manchmal wird ein Unterschied gemacht. Nämlich da, wo Jahwe der Vater zu meinem Herrn spricht, sagt David, König David in einem Psalm. Oder in Sacharja, wo auf einmal der Sohn Jahwe auf dem Ölberg stehen wird, bei seiner Ankunft, bei seiner Wiederkunft. Das ist die tatsächliche Rückkehr auf diese Erde, um sein Millennium aufzubauen. Wir haben gelesen. Ich habe bei mir selbst geschworen, dort in Jesaja 45, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgekommen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Und Römer 14, 11 führte Paulus Jesaja 45, 23 schon vor dem Schreiben an die Philipper an. Der Römerbrief wurde nämlich vorher geschrieben. Indem er dort in den Worten eine andere Bedeutung zuweist, setzt Paulus sie in Beziehung zu der kommenden universellen Anerkennung, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ist das nicht interessant? Ich weiß, es ist ein bisschen viel aufzunehmen jetzt gerade. Weil Jesus der Herr ist und somit auch seine Gottheit unter Beweis gestellt ist, werden sich alle, ob Christen oder Juden oder Muslime oder Zeugen Jehovas oder Hindus, Buddhisten oder andere Säkularisten, sie werden sich alle vor Jesus Christus verneigen und verbeugen und beugen müssen. Diese universelle Ehrerbietung wird von allen, die im Himmel oder auf Erden und unter der Erde sind, kommen. Nun, einige Autoren haben argumentiert, dass die Adjektive, das sind die Ortsangabe, sind hier im griechischen Adjektive, in diesem Satz sächlich sind, im Neutrum, dass die gesamte Universum, ob belebt oder unbelebt, dargestellt wird. Demnach würde sich das ganze Universum vor ihm beugen und das Universum würde seine Stimme erheben, um Jesus zu huldigen. Aber die meisten Kommentatoren sagen, nein, es ist maskulin. Der Kontext spricht hier dafür, dass Paulus sich an dieser Stelle für alle vernünftigen Geschöpfe ausspricht. Alle, die geschaffen wurden, die Knie haben. Nun, Engel haben auch keine Knie. Werden sie sich deshalb nicht beugen? Doch, von anderer Stelle wissen wir, dass er erhoben ist über jedes Fürstentum. Und wenn ihr was über Fürsten lesen wollt, geht mal in das Buch Daniel. Da sehen wir von den Engelmächten, die als Fürsten angesprochen sind. Das sind Fürsten, die haben ein bestimmtes Reich, bestimmte Zuteilungen. Alle werden sich beugen, alle Knie werden sich beugen. Die Himmel sind die vernünftigen Geschöpfe des Himmels, nämlich das sind Menschen, die bereits beim Herrn sind und die auf der Erde, das bezieht sich auf die gesamte Menschheit, die noch lebt, zu dem Zeitpunkt, wo der Herr kommt, wird sich jedes Knie beugen. Und selbst wenn du Knie hast, die sich nicht beugen lassen, du wirst dich beugen. Und wenn dein innerer Mensch immer noch gegen Gott rebelliert, sei einfach dadurch gewarnt. Und der Bereich unter der Erde, der hier angesprochen wird, ist die Wohnstätte der bösen Geister, ihr wisst, die Dämonen, die ungehorsamen Engel, sowie es ist der designierte Ort der Qualen für die Gottlosen. Unter der Erde deutet also darauf hin, dass es sich um Dämonen und die Seelen der Gottlosen handeln wird. Sie alle werden ihre Knie beugen. Nun, alle Knie, das sind alle, die Knie besitzen, oder es wird nur metaphorisch verwendet und bezieht sich also mit auf die Geisterwelt. Aber ich denke, dass es hier sich auf die Menschheit bezieht. Und an anderen Stellen sehen wir, dass sich auch die Engel beugen müssen. Nun, aber diese Menschen kommen nicht zum Herrn und bekehren sich und sagen, oh, jetzt lieben wir unseren Herrn. Nein, sie müssen uns wohl oder übel anerkennen, dass Jesus Christus der Herrscher ist, dass er tatsächlich Jahwe ist, der all die Jahre war als zweite Person der Gottheit im Alten Testament. Jesus ist Gott. Dieser Text spricht nicht von der Allversöhnung. Der wird sehr gerne genommen dafür. Seht ihr, sagen die Allversöhner, ah, guck, komm doch, er versöhnt alle mit sich selbst und dann beugen sie ihre Knie. Das ist nicht die Rede. Davon ist nicht die Rede. Nun, ich versuche das noch zu Ende zu bringen. Ich soll was trinken, dann kann ich besser denken, sagt Olli. Ja. Wenn wir als Christen Gott anbeten, dann sitzen wir vielleicht auf unseren Stühlen, wir beugen innerlich, ja, auf eine gewisse bildhafte Art und Weise beugen wir unsere Knie. Wir erkennen als Kinder Gottes Jesus als Herrn an. Und es ist so schön, dass Gott heute ruft und dich auffordert, wenn du es nicht tust, komm zu ihm. Heute ist die Stunde des Heils. Bekenne ihm deine Schuld, deine Sünde. Und du kannst unter die Herrschaft Jahwes kommen, des Herrn Jesus Christus. Sei bereit, ihm alles zu nennen, was dir mehr bedeutet als ihm. Herr, schenk du Gnade dazu. Nun, dass Paulus eine zukünftige Szene vor Augen hatte, lässt sich aus seiner Verwendung des Futurs sehr deutlich erkennen. Sie werden bekennen. Wisst ihr, es ist ihm noch nicht alles unterworfen, aber wir sehen, wo Jesus ist. Und die Unterwerfung beinhaltet eben nicht nur das Beugen der Knie, sondern das Bekennen aller Zungen. Da wird es nochmal betont, aller Zungen. Das Verb bekennen bedeutet einfach offen oder klar, klären und bekennen und anerkennen. Wisst ihr, das haben die Dämonen schon während der Zeit, als Jesus auf Erden war, getan. Haben sie sich dadurch verändert? Haben sie Buße getan? Nein. Lieben sie Gott? Nein. Sie wussten genau, wer Jesus war. Die gottlosesten Dämonen, die aus dem untersten Hades kommen, aus dem untersten Totenreich der Hölle kommen. Ihr Lieben, sie wussten genau, wer Jesus ist. Jesus, du Sohn des Höchsten, sagten sie und gerieten in Panik. Quäle uns nicht vor der Zeit. Sie wussten genau, was kommen wird. Sie bekannten damals den Herrn, sie bekannten Jesus, aber sie werden ihn auch als Herrn bekannt. Sie haben ihn nicht als Herrn bekannt, sie haben gesagt, er ist Sohn des Höchsten, was eigentlich gleichbedeutend ist. Ein Kommentator schlussfolgerte richtig, dass dieses Bekenntnis zur Souveränität des Gekreuzigten, das von Menschen, Engeln und Dämonen abgelegt werden wird, in freudiger Spontanität oder widerwilliger Furcht erfolgen wird. Auf welcher Seite stehst du? Ist es nicht schrecklich? Wir wissen, Menschen werden Christus bekennen und jetzt wollen sie nicht. Und wir kennen die Konsequenzen. Nun, all das, was hier geschrieben ist, wozu dient das? um zu zeigen, dass Christus erhöht wird. Und wenn Christus erhöht wird und wenn er seine Ehre bekommt, die ihm gebührt, dann freut es den Vater, dann wird der Vater geehrt. Und ihr wisst nochmals, Jesus tat nichts aus eigener Initiative, er tat immer nur die Werke des Vaters, wurde von dem Geist Gottes geleitet. Und das anzuerkennen, wer mich ehrt, der ehrt den Vater. Und umgekehrt, wer den Vater ehrt, der ehrt mich. Man kann nicht die beiden voneinander trennen, denn Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Offensichtlich bekennen die Mächte des Bösen noch nicht, dass Jesus der Herr ist. Sie lassen nicht ab bis zur letzten Minute. Ihr Lieben, wir hören hier auf an dieser Stelle mit der Bitte, darüber nachzudenken. Hier steht, erst als nächstes, in den nächsten Sätzen, werden wir erkennen, welche Auswirkungen das für uns hat. Wir sollen die Gesinnung wie Christus haben, die uns vor Augen gemalt wird. Und jetzt sehen wir die Konsequenzen, die Folgen, die es für Christus hatte. Und wenn wir diese Folgen sehen, dann werden wir zur Anbetung geführt. Im ersten Lied haben wir das gesehen. Das erste Lied, das wir gesungen haben, das führt zur Anbetung, wenn wir auf den Herrn sehen, wenn wir auf Gott sehen. Und genau das ist die Anwendung für dich, hoffentlich heute. Wenn du auf ihn schaust, dann kannst du nicht anders, als ihn anbeten. Und wie die nachfolgenden Texte sagen, und wir uns, werden uns damit beschäftigen, mit Furcht und Zittern unsere Errettung bewirken bzw. vollführen und ausführen. Was das bedeutet, das schauen wir uns an. Lasst uns zusammen dem Herrn danken. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für den Einblick, den du uns gibst durch diesen Text, dass dein geliebter Sohn, der einst verspottet, verlacht, geschlagen, ja gekreuzigt wurde, völlig missachtet wurde, der ein Niemand war, der sich selbst zu ein Niemand machte, ohne Reputation, ohne irgendein Ansehen, dass du ihn aus dieser Niedrigkeit herausgenommen hast, ihn auferweckt hast, ihn in den Himmel hast auffahren lassen und ihn zu Rechten deines Thrones gesetzt hat, wo er herrscht und jetzt uns dient als ein Fürsprecher und Advokat. Oh, wir sind so dankbar dafür, dass du ihn erhöht hast über jede Gewalt, jede Herrschaft und jedes Fürstentum. Herr, wir denken an Kaiser und Könige und Präsidenten. Wir denken an einen Herrn Putin oder einen Herrn Trump. Herr, sie sind nur Marionetten. Sie werden nur als Staub erfunden auf deiner Waage. Nicht sie haben das Sagen. Du bist derjenige, der regiert. Hab Dank dafür. Du bist Herr. Und deshalb wollen wir dich loben und dich preisen und anbeten. Nicht nur mit unseren Worten. Wir wollen dich lieben. Und das auch nicht nur mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit, wie du, lieber Vater, es getan hast. Das wünschen wir uns so sehr. Oh, schenk doch, dass dein Wort uns nachhaltig verändert in das Bild deines lieben Sohnes, dass wir genau so gesinnt sind wie unser Herr Jesus Christus, dass wir nicht bedrückt sind, wenn wir eine kleine Gemeinde inmitten einer großen Gesellschaft sind. Wenn Leute uns verspotten und lachen, Herr, du hast das alles erlebt. Herr, wir glauben dir und um dir zu gefallen, müssen wir glauben, dass du bist und dass du diejenigen belohnen wirst, die dich suchen. Wir danken dir für diese gewisse Zukunft, die wir haben. Anbetung sei dir allein. In Jesu Namen. Amen.